Wir haben das letzte Mal studiert, vor 2 Wochen schon, diesen Prozess, wie Gott uns verändert und wie wir geistig wachsen können, wie wir Jesus ähnlich werden können. Und wir haben gesehen, diesen Prozess von Ablegen und Anlegen. Und das ist was Aktives. Ablegen und Anlegen, das spricht von etwas Aktivem. Das sind Entscheidungen, die man auch umsetzen muss dann. In einem gewissen Sinn wirst du zu dem, wofür du dich entscheidest. Wir sind nicht Marionetten. Gott wirkt nicht mit uns, wir liegen nicht im Bett und Gott fängt an, uns irgendwie zu ändern. Unabhängig von uns. Manchmal tut er sogar das. Manchmal gibt es den Seinen im Schlaf. Aber normalerweise wirkt Gott mit uns, gemeinsam mit uns und durch uns. Ja, wir haben sein Wort, er sagt uns sehr konkret, was wir tun können und dann arbeiten wir mit ihm gemeinsam und sagen, ja, ich will gehorsam sein, ich will deinem Wort nachfolgen und dann vertraue ich auf seinen Heiligen Geist, auf seine Kraft und in der Kraft seines Heiligen Geistes, das verändert uns, wenn wir seinem Wort nachfolgen und uns entscheiden, das umzusetzen. Also ablegen und anlegen. Der erste Schritt war, den alten Menschen, diese alte sündige Natur, diese alten Angewohnheiten, den alten Lebensstil, unsere alten Denkmuster, unsere alten Handlungsmuster, die ablegen. Man muss sich aufhören damit. Sagen Stopp. Das muss raus, das muss weg. Und das beinhaltet Buße und Umkehr tun. Und wenn andere Menschen involviert sind, Versöhnung und vielleicht Wiedergutmachung. Und dann im zweiten Teil, das ist der erste Teil, aber das reicht nicht, das ist nicht genug. Sondern wir müssen die alte, schlechte Angewohnheit, sündige Angewohnheit ersetzen durch eine neue, richtige. Das, was Gott uns in der Bibel sagt. Und so der zweite Schritt ist genauso wichtig wie der erste. Nicht nur, dass wir aufhören, ablegen das Alte, das Falsche, sondern das Neue, Richtige anlegen, den neuen Menschen. Das heißt, die richtigen Angewohnheiten, die richtigen Gedanken. Die richtigen Handlungen, die anziehen, anlegen, antrainieren. Das Alte wird durch das Neue ersetzt. Und wir haben gesagt, wir müssen uns eine sehr persönliche, sehr konkrete Strategie überlegen, gemeinsam mit dem Heiligen Geist, wie wir umgehen damit, wie wir umgehen mit Versuchungen und wie wir uns daran erinnern, dass wir das ablegen wollen, das Falsche, wo der Heilige Geist uns überführt hat und dass wir das Neue konkret antrainieren. Und wir haben gesagt, das ist eine gute Strategie, wenn es dich erinnert an deinen Vorsatz. Wie gesagt, vielleicht irgendwo eine Haftnotiz oder so am Spiegel. Und eine zweite Sache, die gut ist, dass es dir hilft, diesen ersten Moment der Versuchung zu überwinden. Überleg dir irgendeine Strategie. Und dann haben wir gesagt, es soll so einfach wie möglich sein, Nein zu sagen zu der Versuchung und so schwer wie möglich Ja zu sagen. Und genauso umgekehrt soll es auch so einfach wie möglich sein, das Neue anzutrainieren und das Neue zu tun. Also wir müssen uns wirklich dann konkret überlegen, wie setzen wir das um in unserem Leben. Ich bin überzeugt, dass Gott die Antwort hat für jedes Problem in unserem Leben, für jede Situation. Zumindest ein Prinzip. Wir müssen nur in der Bibel suchen. Was sollen wir ablegen und was sagt Gott, was wir anlegen sollen, wodurch wir das ersetzen sollen. Und dann müssen wir es praktisch machen, konkret in unserem Leben. Schritt 1, 2, 3, 4. Wie gehe ich das konkret an? Was heißt das für mich konkret? Und da kann man durchaus kreativ sein. Wenn ihr sagt, hä? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, dann bestellt euch die Kassette von letzter Woche. Ein wichtiges Thema. Wie wir uns verändern. Anlegen und ablegen. Das letzte Mal haben wir uns die Theorie angeschaut, den Prozess allgemein. Heute wird sehr konkret. Heute sagt Gott uns sehr konkret, was wir ablegen sollen und was wir anlegen sollen. Und ich liebe das an Gott. Gott sagt uns nicht einfach, seid gut, seid brav und dann lasst uns hängen. Sondern Gott sagt uns ganz konkret, ganz spezifisch, wie wir gut leben können, was wir tun können. Und er tut es, weil er uns liebt, weil er das Beste für uns will. Und weil er uns am besten kennt. Er weiß, was gut für uns ist. Das ist sein Herz. Und ich möchte uns auch wieder, bevor wir in dieses Praktische reingehen, erinnern an das Wort, was Gott uns durch Jakobus gibt, wo er sagt, dass wir Täter sein sollen des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügen wir uns selbst. Das ist wichtig, dass wir die Dinge wirklich praktisch umsetzen. Wir schauen uns heute an Gottes praktischen Rat, wie wir umgehen mit Lüge, mit Zorn, mit Stehlen oder allgemeiner mit Habsucht. Sehen, was uns sagt für unsere Kommunikation, wie wir reden sollen. Und zum Schluss werden wir uns noch ansehen, Vergebung. Was Vergebung ist. Zuerst geht es um Lüge. Im Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab. Ablegen und redet Wahrheit. Anlegen, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Hört auf zu lügen. Und stattdessen sagt er, redet die Wahrheit. Jesus hat gesagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Ihr solltet es gar nicht nötig haben zu schwören, weil ihr sowieso immer die Wahrheit sagt. Euer Ja ist ein Ja, euer Nein ein Nein. Und es sagt, alles andere ist vom Bösen. Und Lügen sind nicht immer nur unbedingt glatte Lügen. Also so richtig konkret, ne? So wie die kleinen Kinder. Ah, hast du das Keks gegessen? Nein. Wir kennen das von den Kids, ne? Und manchmal tun wir das als Erwachsene auch. Manchmal so. Ah, der Chef ist nicht da. Sitzt daneben. Ne? Am Telefon. Oder ah, ich habe bei der Steuererklärung irgendwo eine Null vergessen da hinten. Naja, ganz, ganz offensichtliche Lügen. Falsch. Aber oft sind wir auch gefinkelter als Erwachsene. Wir haben so die Halbwahrheiten, Übertreibungen. Wir geben vor, irgendwas anderes zu sein. Vielleicht nicht unbedingt eine direkte Lüge, aber wir lassen den anderen so im Glauben, dass er denkt, ich bin besser oder ich bin geistlicher, als ich wirklich bin. Wisst ihr, als ich heute Morgen 4 Stunden lang stille Zeit hatte? Und als ich aufgewacht bin, habe ich an euch gedacht. Und das stimmt. Ich meine, ich habe wirklich 4 Stunden stille Zeit gehabt. Ich schnarch nicht. Es war sehr still. Und ich habe euch an euch gedacht heute Morgen. Ich sage nicht, was ich gedacht habe, aber ich habe an euch gedacht. Und wir können solche Phrasen irgendwie, wir können uns irgendwie so hinstellen, als wären wir geistlicher oder besser. Dass die Leute irgendwas implizieren, was eigentlich gar nicht da ist. Manchmal sind wir ziemlich trickreich dabei. Ein Mann ist mit seiner Frau im Auto auf dem Weg zu ihrer Mutter. Und sie sagt zu ihm, du Schatz, mach mal keine Schande heute. Sei nett, sei ermutigend, sei höflich zur Schwiegermama. Ja, und die Schwiegermutter kann sowieso nicht kochen, aber der Nachtisch, der war einfach furchtbar. Aber der Mann mutig, langt trotzdem zu und schaut seine Schwiegermutter an und sagt, ich muss sagen, das ist der beste Nachtisch, den ich je gegessen habe. Nach Hause weg, sagt die Frau zu ihrem Mann, sagt, du Schatz, ja, ich habe gesagt, du sollst nett und höflich sein, aber ich habe nicht gesagt, du sollst lügen. Ich meine, wir sind doch Christen und so. Und er sagt, ich habe nicht gelogen. Ich habe gesagt, ich muss sagen. Wisst ihr, das Problem ist, beim nächsten Besuch kriegt er den Nachtisch wieder. Die Moral von der Geschichte ist, wer lügt, schadet sich selbst. Sagt, rede die Wahrheit in jedem mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Wir sind ein Lied, ein Leib und wir sind Glieder an diesem Leib. Und ich kann einem anderen Glied am selben Leib nicht schaden, ohne mir selbst weh zu tun. Wirklich, dieses Sprichwort ist wahr, Lügen haben kurze Beine. Es tut uns letztendlich endlich selbst weh. Es kommt auf uns zurück. Und normalerweise multiplizieren sich Lügen. Du lügst einmal und dann musst du weiter lügen, um die Lüge zu bedecken und es baut sich auf. Stressig. Es zahlt sich nicht aus. Leg die Lüge ab. Redet stattdessen die Wahrheit. Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Alles andere, alles was mehr ist, ist vom Bösen. Und wir wissen, Satan ist ein Lügner von Anfang an. Zweiter Bereich, den der Paulus hier anspricht, ist Zorn. Vers 26. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Zorn ist nicht immer Sünde. Es gibt so etwas wie einen gerechten Zorn. Und Jesus ist unser Vorbild. In Markus 3 sehen wir Jesus, wie er am Sabbat in einer Synagoge ist. Und da ist dieser Mann mit der verdorrten Hand. Und die Pharisäer sitzen auch da und schauen. Wird Jesus am Sabbat heilen? Wird er das Sabbatgebot brechen? Oder zumindest das, was sie für Vorstellungen hatten, ihre Regeln. Und es heißt dort in der Stelle, Jesus blickte umher auf sie mit Zorn und betrübt über die Verhärtung ihres Herzens. Jesus war zornig. Wir sehen, wie Jesus die Händler aus dem Tempel raustreibt und sagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Also, Zorn ist nicht immer Sünde, Zorn ist nicht immer falsch. Ich hoffe, dass wir zornig sind, wenn wir Prediger sehen, zum Beispiel, die andere Menschen ausnehmen. Oder dass wir zornig drüber sind, dass in unserem Land Autos besser geschützt sind als unsere ungeborenen Kinder. Oder wenn wir in die Tankstelle gehen und die Pornomagazine springen uns förmlich an. Ich hoffe, wir sind zornig über solche Sachen. Es gibt sowas wie gerechten Zorn. Jesus war zornig. Es ist wichtig zu sehen, Zorn ist nicht immer Sünde. Zorn ist nicht immer falsch. Der Zorn, der Jesus hatte, war ein selbstloser Zorn. Er war besorgt um die anderen. Wir sind sehr oft zornig, weil ich bin verletzt worden. Oder ich bin vernachlässigt worden. Aber es ist wichtig mal zu sehen, Zorn in sich selbst sind unbedingt Sünde. Zorn ist ein Gefühl, eine Emotion. Und Emotionen sind von Gott gegeben, sind nicht in sich falsch. Zorn kann eine sehr starke Motivation sein, das Gute zu tun. Wenn es uns zum Richtigen motiviert. Also es kann gerecht sein. Er sagt, zürnt, aber sündigt nicht. Das impliziert, es ist möglich, zornig zu sein, zu zürnen, aber nicht zu sündigen. Was wir mit dieser Emotion machen, oder wie wir darauf reagieren, das entscheidet, ob es ein heiliger Zorn ist oder ob es zur Sünde wird. Es gibt zwei Arten, falsch mit Zorn damit mit umzugehen, je nach unserer Persönlichkeit. Die eine falsche Möglichkeit ist zu explodieren, es einfach rauszulassen, den Zorn an jemand anderen abzureagieren. Und das ist nicht gut, weil damit verletzen wir andere und letztendlich verletzen wir uns selbst. Ich kann nicht sagen, ah, ich lasse es raus und dann ist es vorbei und nichts ist passiert. Sieh mit deiner Schrotflinte. Du drückst ab und es explodiert und dann ist es vorbei. Ja, aber schau, was für ein Schaden übergeblieben ist. In den Sprüchen 19, Vers 22 heißt es, ein zorniger Mann erregt Streit und ein hitziger ist reich an Vergehen. Also abreagieren an anderen ist falsch. Zweite falsche Möglichkeit, was du noch tun kannst, ist den Zorn in dich hineinfressen. Sozusagen gegen dich selbst richten. Es zerstört dich vor allem selbst. Und in weiterer Folge zerstört es auch andere, weil ein Mensch, der voll Groll und Bitterkeit ist, ist keine angenehme Gesellschaft. Aber vor allem zerstört es sich selbst. Und wir sehen das bis hin zu psychosomatischen Beschwerden. Menschen, die Groll und Bitterkeit in ihrem Herzen tragen. Aber beide dieser Möglichkeiten, auf Zorn oder auf diese Emotionen zu reagieren, sind falsche Verhaltensweisen. Diese emotionale Energie wird verschwendet, die wird zerstörerisch eingesetzt, gegen dich selbst oder gegen andere. Wie geht man jetzt richtig mit Zorn um? Das Erste, wenn du dazu neigst zu explodieren, du musst sie mal beherrschen, diese Emotion kontrollieren. Diese alte Idee von bis 10 zählen ist gar nicht so falsch. Kannst du auch ein Zeichen ausmachen, irgendwo mit deinem Partner oder deinem Freund, der sagt, hey, um dich daran zu erinnern. Du musst es kontrollieren. Und wir alle können das. Wir alle können unseren Zorn kontrollieren, wenn unser Chef uns zur Rede stellt oder so. Oder wir können das, weil sonst würden wir unseren Job verlieren, wenn wir den Chef zur Sau machen. Das Problem ist, dass wir ihn manchmal nicht beherrschen wollen. Leider Gottes oft gerade mit den Menschen, die uns eigentlich am nächsten stehen. Jakobus sagt, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und eine andere Person kann dir dabei helfen. In Sprüchen 15,1 heißt es, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Aber ein kränkendes Wort erregt den Zorn. Also wir müssen den Zorn erstmal, wenn wir zum Explodieren tendieren, müssen wir ihn zuerst mal beherrschen. Dann der zweite Punkt ist, wir müssen diese emotionale Energie positiv nutzen. Wir müssen den Zorn umlenken. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben jetzt einen Flipchart. Warum soll ich es nicht gebrauchen? Also zum Beispiel, wir haben hier einen Mann und eine Frau. Die erste falsche Möglichkeit wäre, zu explodieren, es rauszulassen, gegenseitig angreifen. Ist je nach Persönlichkeit. Manche Menschen tendieren mehr dazu, sind aggressiver, die würden so reagieren. Die zweite Möglichkeit wäre, sich zurückzuziehen oder den Zorn in sich hineinzufressen. Dann richtet sich's gegen dich selbst. Aber alles ist zerstörerisch. Es zerstört die andere Person, es zerstört dich selbst. Es löst überhaupt nichts an dem Problem, das haben wir da. Das hat damit gar nichts zu tun. Und dass wir lernen müssen, nicht einander zu attackieren, nicht den Zorn gegen sich selbst zu richten, reinzufressen, sondern positiv zu nutzen, als Motivation, um das Problem anzugreifen. Es ist wichtig, dass wir Probleme angehen und nicht andere Personen. Die andere Person ist nicht das Problem. Diese Aussagen sollten nicht vorkommen. Hey, du sagst immer, oder du bist schlecht, oder du... Ja, stimmt nicht. Hey, du bist ein Gotteskind, du bist geliebt von Gott. Aber das, was du sagst, oder das, was du tust, ist vielleicht nicht richtig. Das ist das Problem. Und das muss man angehen. Und eine Strategie finden, ausreden, wie kann man nächstes Mal besser damit umgehen. Weil wenn man nur Versöhnung sucht, sagen wir, und sagt, hey, verzeih mir, okay, ich verzeih dir, damit ist das Problem noch nicht gelöst. Damit hat man aufs erste Mal eine kurzfristige Lösung, aber wirklich gelöst ist ein Problem erst, wenn man anders damit umgeht, wenn es nächstes Mal nimmer passiert. Also diesen Zorn, diese Emotion umlenken. Niedersetzen an dem Tisch, das Problem diskutieren, Versöhnung suchen und eine Strategie suchen, wie kann man besser damit umgehen. Offenes Gespräch ist auch die Lösung für den Menschen, der dazu neigt, den Zorn in sich hineinzufressen oder sich zurückzuziehen vor dem anderen. Solche Personen müssen lernen zu kommunizieren, lernen es auszudrücken. Das heißt hier im Vers 26, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum, im Vers 27. Wichtiges Prinzip, geh nie zornig ins Bett. Sehr wichtiges Prinzip. Wir müssen ja aus jeder Kleinigkeit ein Drama machen. Petrus sagt, die Liebe bedeckt viele Sünden. Und hey, wenn wer anderer gegen mich sündigt oder mir was antut und ich kann das, ich kann vergeben, ich kann es bedecken und es ist okay, ich kann es loslassen, dann muss ich es nicht aufbringen und den anderen und unbedingt drüber reden. Ist okay, dann ist es gut. Aber wenn es etwas ist, was dich wurmt, was in dir arbeitet, was du in den nächsten Tag rübertragen würdest, dann musst du das ansprechen. Dann musst du damit umgehen und Versöhnung suchen. Matthäus 18, 15 sagt Jesus uns ganz klar, wenn du etwas gegen den anderen hast, dann geh hin und such Versöhnung, konfrontiere ihn damit. Genauso, wenn jemand anderer etwas gegen dich hat, auch dann sagt Jesus, sollst du hingehen und Versöhnung suchen, in Matthäus 5. Also Gottes Wille für unser Leben ist Versöhnung. Und es ist egal, ob du jemanden anderen verletzt hast, gesündigt hast gegen jemand anderen oder jemand anderer gegen dich. Gott sagt immer, du sollst gehen. Idealerweise sollen sich beide irgendwo in der Mitte treffen. Auf dem Weg zur Versöhnung. Wir sollen nie unversöhnt sein. Es gibt keine Ausrede, die Dinge hängen zu lassen. Jesus sagt, wir müssen uns versöhnen. Und geht nie unversöhnt oder zornig ins Bett. Weil was dann passiert ist, wir geben dem Teufel Raum. Und wir alle haben das schon erlebt. Du gehst sauer ins Bett und hey, die Gedanken fangen an zu arbeiten. Die sind aufgewühlt und du durchlebst die Situation immer wieder und überlegst dir die Argumente, was du hättest sagen sollen. Blöd, dass mir das immer erst nachher einfällt. Ne? Ich hätte ihn eigentlich viel besser zur Sau machen können. Und diese Verletzungen werden immer bohrender, es wird immer tiefer. Und du schläfst schlecht, aber du bist zu stolz, um es anzusprechen. Und was da schön langsam wächst, ist Hass und Bitterkeit. Und es ist die beste Strategie. Wenn du dich und die Menschen um dich zerstören willst, ist es ein guter Tipp. Es ist ein guter Startpunkt, da anzufangen. Und wieder, die Bibel sagt uns, Satan ist gekommen, um zu stehlen, um zu schlachten und um zu verderben, sagt uns Jesus. Und hier sagt er, gib ihm keinen Raum. Arbeit nicht mit ihm zusammen. Hebräer 12 heißt es, achtet darauf, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Ich finde es ein perfektes Bild für eine bittere Person. Sie hat keinen Frieden in sich selbst und sie verunreinigt andere. Sprüht so dieses Gift raus mit allen, mit denen sie zusammenkommt. Und ich denke, ihr wisst, was ich meine. Sehr zerstörerisch, Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Es zerstört Freundschaft, es zerstört Einheit, es macht gefühlskalt der anderen Person gegenüber. Und es zerstört Ehen. Es ist der Beziehungskiller Nummer 1, Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Und es fängt damit an, dass man anfängt, die Sonne über dem Zorn untergehen zu lassen. Jay Adams, ein sehr bekannter christlicher Seelsorger aus Amerika, hat gesagt, die häufigste Ursache für sexuelle Disharmonie in der Ehe ist genau das, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Groll im Herzen. Ich kann mich erinnern, wir waren auf dem Eheseminar, was der Max, der letzte Woche hier war, angeboten hat. Und da ist gegen Ende so ein älterer Bruder im Herrn aufgestanden, der viele Jahre verheiratet war offensichtlich. Und er hat uns jungen Leuten sehr eindringlich und sehr betont, mit sehr viel Leidenschaft ist irgendwie gesagt, dass dieser Vers der Schlüssel war für seine gelungene Ehe. Lass die Sonne nicht untergehen über dem Zorn. Er hat gesagt, wir haben einen Punkt gemacht, wir sind nie unversöhnt ins Bett gegangen. Und wenn das geheißen hat, wir sind bis in die Nacht aufgeblieben und haben geredet. Okay, man kann nicht alle Probleme gleich lösen, bevor man schlafen geht. Aber zumindest Versöhnung suchen und sagen, okay, wann setzen wir uns wieder hin und arbeiten weiter. Und eine Strategie überlegen, wie gehen wir weiter damit um. Ganz wichtig, geht nicht unversöhnt schlafen. Wie versöhnt man sich? Schauen wir uns zum Schluss an, was um Vergebung geht. Auf jeden Fall, gib dem Teufel keinen Raum in deinen Gedanken, in deiner Ehe, in deinen Beziehungen. Vers 28. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Das ist Gottes Rezept für Diebe oder für Menschen, die mit Habsucht kämpfen. Stehlen ist zuallermeist eine Kombination aus Habsucht und Faulheit. Es gibt Ausnahmen, Leute, die stehlen, um zu überleben. Das ist bei uns sehr selten. Meistens Habsucht oder Faulheit. Habsucht ist diese Einstellung, ich will das und ich will es jetzt. Dieses Verlangen, schnell und ohne Anstrengungen reich zu werden. Paulus spricht hier über Diebe, aber ich denke, weiter dasselbe Prinzip könnte man anwenden für Leute, die spielsüchtig sind. Das ist dieselbe Einstellung. Oder Spekulanten, Diebe, Drogendealer, Betrüger, die Manager, die Geld veruntreuen. Habsucht, dieselbe Wurzel dahinter, dieselbe Einstellung. Das ist eine weitere sehr zerstörerische Einstellung, Habsucht. Und Jesus sagt uns, es ist Götzendienst. Jesus hat uns gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist nicht möglich. Also wieder ablegen und anlegen. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Ablegen. Hör auf damit. Kämpfst du mit Habsucht? Stiehlst du? Stiehlst du von deinem Arbeitgeber vielleicht? Also die Kopien im Büro machen, vielleicht ein bisschen Papier mitgehen lassen, Werkzeug, Materialien. Hab gehört, es kommt vor, solche Dinge. Stiehlst du vielleicht Zeit? Bleibst du länger in der Mittagspause? Oder schreibst du weniger, mehr Zeit auf, als du wirklich gebraucht hast? Hörst du früher auf zu arbeiten und hängst rum? Und ich weiß aus eigener Erfahrung, die Kollegen werden manchmal zornig und machen sich lustig drüber, wenn du wirklich arbeitest, die ganze Zeit, die du deinem Chef versprochen hast, in deinem Vertrag. Ich habe selber erlebt, wo die Leute sagen, hey, was ist los mit dir? Was ist dein Problem? Nee, alle sitzen rum. Halbe Stunde ist Kaffeezeit. Ist normal. Das ist eigentlich Diebstahl. Stiehlst du von der Regierung? Machst du falsche Angaben in deiner Steuererklärung? Schwarzfahren. Auch eine Art von Stehlen. Stiehlst du von Gott? Gott sagt in Maleachi 3, 7 bis 8 zu seinem Volk, er sagt, darf ein Mensch Gott berauben? Und er sagt, ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Und er sagt, im Zehnten und im Heboopfer. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das ist übrigens die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, prüft mich. Okay, wenn du ein Problem hast mit dieser Tendenz zu stehlen oder mit Habsucht. Das Erste, was Gott sagt, ist wieder, hör auf damit. Leg es ab, hör auf zum Stehlen. Und das Zweite ist, anziehen. Das richtige Anziehen. Was ist Gottes Rezept gegen Habsucht? Vers 28, er sagt, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Ist Gottes Weisheit nicht so wunderbar, einfach und praktisch? Ich mag das an Gott. Nichts bricht die Bande von Mammon in unserem Leben so sicher wie zu geben. Hast du Probleme mit Habsucht oder mit Faulheit? Gott sagt, die Lösung ist Arbeit für andere. Arbeite, um anderen zu dienen, um anderen zu geben. Siehe, das ist das ganze Problem von der falschen Einstellung. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Ändere deine ganze Einstellung, die Prioritäten, die ganze Perspektive für dein Leben. Von diesem selbstsüchtigen, habgierigen Lebensstil, dass wir zu jemandem werden, der gibt, zu jemandem, der dient, der auf andere ausgerichtet lebt. Letztendlich Gott und sein Reich zur ersten Priorität im Leben macht. Und das ist wunderbar. Das Wunderbare ist, wenn du ein dienender und ein gebender Mensch wirst, werden nicht nur deine Beziehungen geheilt und du wirst nicht nur frei von Habsucht, sondern das Gute ist, wir wachsen auch in der Beziehung mit dem Herrn. Wir sammeln Schätze im Himmel, sagt Jesus. Und Jesus hat gesagt, wo dein Herz ist, oder nein, wo dein Schatz ist, umgekehrt, dort wird auch dein Herz sein. Und du wirst Gottes Versorgung erleben. Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dieses alles andere wird euch hinzugefügt werden. Ich kann euch sagen, es ist etwas Begeisterndes, Gottes Versorgung zu erleben. Das ist was Spannendes. Gott ist absolut treu. Gott hält immer seine Verheißungen, sein Wort. Er sagt, prüf mich darin. Gott ist treu. Das nächste Thema ist Kommunikation. Wie sollen wir miteinander reden? Vers 29. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Wie ist deine Rede? Macht sie andere nieder? Ist da viel Kritik da? Nörgeln, jammern, negativ, scharf, vielleicht fluchen? Reißen deine Worte nieder? Machen sie andere kaputt? Oder bauen sie auf? Geben sie dem Hörenden Gnade? Ich mag das. Das Wort dem Hörenden Gnade geben. Lobst du die anderen? Ist da Zuspruch, Ermutigung? Wo wir über Gottes Verheißungen reden. Positive Kritik. Ist deine Zunge ein Vorschlaghammer oder ist sie ein Baumeister? Und das fängt da oben an. Welche Gedanken lässt du zu? Was denkst du? Philipper 4,8. Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Betrübt nicht den Geist Gottes. Der Heilige Geist ist eine Person. Wir können ihn betrüben. Ich glaube, letzte Woche oder vor 2 Wochen mal wieder die Zeugen Jehovas da. Und wir haben über den Punkt gesprochen. Wir sagen, der Heilige Geist ist keine Person, der Heilige Geist ist eine Energie. Wann war das letzte Mal, wo du den Wechselstrom in deiner Steckdose betrübt hast? Das macht keinen Sinn, ne? Energie, was Unpersönliches, kann man nicht betrüben. Es ist Schwachsinn zu sagen, hey, gestern habe ich meine Steckdose wirklich betrübt. Heiliger Geist ist eine Person. Nur Personen kann ich betrüben. Wie betrüben wir den Heiligen Geist? Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Sind die Dinge, die wir ablegen sollen. Sind die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist betrübt ist, ist es nicht so, dass er sagt, ich kann es nicht glauben, was er mir das zumutet. Ich bin jetzt wirklich beleidigt. Ich glaube, das ist nicht die Art, wie Gott, wie der Heilige Geist betrübt ist. Dieses selbstbezogene Betrübtsein. Wie kann er mir das zumuten? Sondern ich glaube vielmehr, dass Gott betrübt ist für dich. Ich glaube, der Heilige Geist sagt, ich bin betrübt für dich. Weil du dein Leben zerstörst. So wie du redest, so wie du handelst, es zerstört deine Ehe. Du zerstörst deine Kinder. Du verletzt deine Freunde. Du machst dein Zeugnis. Du machst deinen Dienst kaputt. Du zerstörst dich selbst. Es ruiniert dich. Und es tut mir leid. Das betrübt mich. Und er ist betrübt, weil er das sieht, was diese Dinge in unserem Leben anrichten. Und weil das dich verletzt. Und das bricht sein Herz. Das ist Gottes Herz für uns. Deswegen sagt er uns diese Dinge. weil er uns beschützen will und weil er uns segnen will. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Das letzte große Thema, was wir heute ansehen wollen, Vergebung. Ganz, ganz wichtig. Es ist Gottes Wille für uns, wie wir schon gesagt haben. Gottes Wille ist, dass wir versöhnt sind. Ein Christ sollte nie über längere Zeit unversöhnt sein mit jemand anderem. Nicht mal eine Nacht lang. Nicht mal die Sonne untergehen lassen. Und Gottes Weg zur Versöhnung ist Vergebung. Und ich glaube, viele Christen verstehen nicht wirklich, was Vergebung heißt. Schauen wir uns erstmal an, was ist Vergebung nicht? Vergebung heißt nicht, wenn ich meinem anderen vergebe, heißt es nicht, dass er das verdient hat. Wir können Vergebung nie verdienen. Es ist nie verdient. Und hey, auch wir haben Gottes Vergebung nicht verdient. Es ist Gnade. Zu vergeben heißt zweitens auch nicht, dass wir sagen, hey, das war okay, was du getan hast. Es war nicht okay. Es war Sünde, weil sonst müsstest du nicht um Vergebung bitten. Oder sonst müsstest du nicht vergeben. Es heißt auch nicht, dass wir vergessen, was passiert ist. Ich denke, das ist was, was ein Prozess ist, was mit der Zeit passiert, dass wir Abstand bekommen von der Sache. Ich glaube, zu vergeben heißt auch nicht, dass wir diesen Schmerz nicht mehr fühlen, den der andere uns angetan hat. Vergebung ist nicht unbedingt gleich Heilung. Ich glaube, Vergebung öffnet die Tür zur Heilung, dass es möglich ist. Aber auch das mag Zeit brauchen. Und vor allem, dass ich vergebe, das heißt auch nicht, dass ich mich danach fühlen muss. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du dich nicht danach fühlst. Gefühle folgen unseren Entscheidungen nach. Wenn du vergibst, wird es das Gefühl des Friedens und der Versöhnung nachfolgen. Das ist wahrscheinlich etwas, was du gegen dein Gefühl tun musst, ein Schritt gegen dein Gefühl. Und denk an Jesus im Garten Gethsemane. Jesus hat sich nicht danach gefühlt, ans Kreuz zu gehen. Er hat sich nicht danach gefühlt, uns zu erlösen. Aber er hat sich dafür entschieden, aus Gehorsam zum Vater und aus Liebe für dich und mich. Und das ist Vergebung. Was ist Vergebung? Vergebung ist zuallererst eine Willensentscheidung. Vergebung ist eine Entscheidung. Es ist wichtig, das zu sehen. Ich muss mich nicht danach fühlen, das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Es ist eine Entscheidung, diese Sache, wo die andere Person gegen mich gesündigt hat, die der nicht mehr entgegenzuhalten. Das bedeutet Vergebung. So wie was Gott mit uns tut. Dass wir die andere Person so behandeln, als hätte sie das nie getan. So behandelt Gott uns. Gott hat uns vergeben und er wird uns nie wieder eine Sünde entgegenhalten. Er wird uns nie wieder so behandeln, wie wir es eigentlich verdienen, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist Vergebung. Wenn jemand zu dir kommt und fragt, vergibst du mir? Und du sagst, ja, ich vergebe dir, dann ist das zuallererst einmal dieses Versprechen, ich werde die Sache nimmer entgegenhalten. Ich werde diese Sache nimmer aufwärmen. Nicht dir gegenüber, irgendwie nach 2 Jahren, aber vor 2 Jahren, du machst immer, wie oft kommt es vor? Ist nicht vergeben. Eine Entscheidung, ein Versprechen, ich bringe das nimmer hoch. Nicht dir gegenüber, auch nicht anderen Personen gegenüber. Das wäre Tratsch. Hey, der so und so hat. Und vor allem auch nicht mir selbst gegenüber. Auch das ist wichtig. Wenn diese Dinge wieder hochkommen, wenn diese Gedanken und diese Gefühle hochkommen, muss ich sagen, nein. Ich habe mich entschieden, das runterzulassen, das nicht mehr hochzubringen. Wir müssen dagegen ankämpfen. Nicht in Gedanken immer wieder drüber nachgrübeln, über das, was der andere mir angetan hat. Ich habe mich entschieden zu vergeben, es nicht mehr hochzubringen. Das ist, was Vergebung bedeutet. Eine Entscheidung ist dem anderen nicht mehr entgegenzuhalten. Nicht vor ihm selbst, nicht vor anderen Personen und auch nicht in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Und ich möchte auch euch ermutigen, wirklich zu sagen, ich vergebe dir, wirklich Vergebung zuzusprechen. Wenn nur zu sagen, es tut mir leid, das ist wieder nur das Gefühl. Wenn ich sage, ich vergebe dir, ist das ein ganz konkretes Versprechen. Ich werde es dir nicht mehr entgegenhalten, ich werde es nicht mehr hochbringen, die Sache. Also wie vergebe ich jemanden? Jetzt konkret. Das erste, glaube ich, ist, wir müssen Gott bitten, dass er uns die Augen öffnet für unsere eigene Sünde. Dass wir sehen, wie viel er uns vergeben hat. Und wisst ihr was, sehr oft reagieren wir auf sündige Art und Weise, auf Verletzungen, die uns andere zufügen. Ist oft diese Selbstgerechtigkeit oder Stolz da. Hey, wie konnte der mir das antun? Ich meine, mir? Ach. Die eigene falsche Reaktion, die vor Gott bringen. Den Balken aus dem eigenen Auge mal raus. Und dann können wir mit dem anderen reden. Also zuerst bitte Gott, dass er dir die Augen öffnet für deine eigene Sünde. Und dann bereinige es mit ihm. Bekenne ihm das und lass dein Herz reinwaschen. Und sei ehrlich, zweitens, sei ehrlich vor Gott mit deinen Gefühlen. Wir können absolut ehrlich sein und sagen, Gott, ach, das stinkt mir. Gott, das hat mir wehgetan. Wir können mit ihm drüber reden. Drittens, bitte ihm um ein williges Herz. Das Problem ist also oft, dass wir nicht vergeben wollen. Weil wir denken, ah, der hat es verdient, den mal ein bisschen leiden zu lassen. Vierter Punkt, entscheide dich, Gott zu gehorchen und zu vergeben. Triff zuerst die Entscheidung in deinem Herzen. Es muss zuerst in deinem Herzen klar sein, bevor du dem anderen das zusprechen kannst. Und dann der fünfte Punkt, bitte die andere Person um Verzeihung. Geh zu der Person hin und sag, bitte verzeih mir. Für die Dinge, wo ich falsch reagiert habe. Wenn es in meinem Herzen mal fest ist und ich sage, ja, ich will dem vergeben, dann kommt dieser Schritt, wo wir Versöhnung suchen müssen. Und ich fange an damit, meine Sünde zu bekennen, den Balken aus dem eigenen Auge rauszuziehen und zu sagen, hey, verzeih mir, das, was du da getan hast, das hat mich verletzt, aber hey, ich hab falsch reagiert. Ich habe mit anderen Leuten drüber geredet, ich habe es dir entgegengehalten in meinem Herzen. Ich war stolz, bitte verzeih mir. Und dann, wenn der andere mich um Verzeihung bittet, dann der letzte Punkt ist, dass ich Vergebung zuspreche. Sag, ja, ich vergebe dir. Ja, ich verspreche dir. Die Sache ist bereinigt. Ich werde das nicht mehr entgegenhalten. Ich werde es nicht mehr hochbringen. Und wenn es möglich ist, betet füreinander. Das ist Vergebung, das ist Versöhnung. Warum sollen wir vergeben? Vers 32. Vergebt einander so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Weil Gott uns vergeben hat. Ich meine, schaut auf Jesus im Garten Gethsemane. Schaut auf Jesus am Kreuz, wie viel ihm das gekostet hat. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Als wir gegen ihn rebelliert haben. Als wir uns nicht um ihn gekümmert haben. Ist Jesus gekommen. Hat Erlösung erkauft für uns. Jesus am Kreuz hing, hat er gesagt, hey, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In Hebräer 8, im Vers 12 heißt es, da sagt Gott, denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Das ist, wie Gott mit uns umgeht. Wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, das angenommen hast, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, wird Gott dir nie wieder irgendeine Sünde entgegenhalten. Keine vergangene, nicht den Mist, den du jetzt gerade baust, und keine zukünftige. Gott hat uns vergeben. Wow. Er, der absolut heilig, der absolut rein ist, hat uns vergeben. Vergebt einander so, wie Gott in Christus euch vergeben hat. Im Kapitel 5 in Vers 1 sagt er, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Das ist unsere erste Motivation. Wir vergeben, weil Gott uns so viel vergeben hat. Zweitens aus Liebe zu Gott. In Johannes 14, Vers 15 hat Jesus gesagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und das ist schon der dritte Punkt, warum wir vergeben sollen. Gott sagt, wir sollen vergeben. Vergebung ist ein Gebot, Versöhnung. Gott sagt nicht, oh, wenn es euch Spaß macht, wenn ihr euch danach fühlt, dann vielleicht irgendwann mal. Nein, es ist ein Gebot Gottes. Vers 32, vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist ein Gebot. In Markus 11, 25 hat Jesus gesagt, wenn ihr steht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Das ist schon der nächste Punkt. Wenn du nicht vergibst, hast du kein Recht, Gott um Vergebung zu bitten. In Matthäus 18 hat Jesus uns dieses Gleichnis erzählt von diesem unbarmherzigen Knecht. Der Knecht seines Herrn, der seinem Herrn heutigen Millionen schuldet, der es nie zurückzahlen könnte. Und er fleht ihn um Vergebung an und der Herr erlässt ihm die Schuld. Und dann geht er raus und sein Mitknecht, der ihm ein paar Mark schuldet, und er bittet ihn und er sagt, nein, lass ihn ins Gefängnis werfen. Was passiert? Der Herr sagt, solltest nicht auch du deinem Mitknecht, dich deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich deine erbarmt habe? Und dann, was sagt er dann? Dann lässt er den Knecht ins Gefängnis werfen und er sagt, hey, weil du nicht vergeben hast, im Prinzip sagt Gott, dann vergebe auch ich dir nicht. Vergebung ist wichtig. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und der fünfte Punkt ist, du bist der Hauptverlierer, wenn du nicht vergibst. Wir glauben, wir können anderen irgendwie was heimzahlen. Nee, in Wirklichkeit, wir tun uns nur selbst weh. Nichts hindert dein geistliches Wachstum mehr als Bitterkeit oder Groll in deinem Herzen, Unversöhnlichkeit. Du kannst geistlich nicht wachsen, weil das ist was zwischen dich und zwischen Gott kommt. Und mit allen anderen Folgen. Schaut euch bittere Leute an. Vom Magengeschwür bis sonst was. Ja. Du tust dir selber weh. Wenn du nicht vergibst, tust nicht der anderen Person weh, sondern vor allem dir selbst. Sünde, es kommt zwischen dich und Gott. Du fängst an, diese Trockenheit zu spüren. Irgendwie außer Kontakt mit Gott, ihm irgendwie fern. Und du tust dir selbst am meisten weh. Und du zerstörst natürlich auch die anderen um dich. Vielleicht noch eins zum Schluss, was mir geholfen hat, ist wirklich die anderen Menschen als Werkzeuge Gottes in meinem Leben zu sehen. Ich hatte Situationen mit einem Menschen, wo ich mich sehr verletzt gefühlt habe und sehr dieser Zorn gekommen ist und du hast alle richtigen Argumente und kurz davor ihm das an den Kopf zu werfen und Jesus hat zu meinem Herzen gesprochen und hat gesagt, hey, das hat überhaupt nichts mit der Person zu tun. Sondern was ich tue, ich bin dabei, dich zu brechen. Ich bin dabei, dich zu formen. Und wenn es nicht der wäre, würde ich irgendwem anderen in dein Leben schicken. Gott verwendet andere Menschen als Werkzeuge in unserem Leben. Und darum vergebt, so wie Gott uns vergeben hat, in Jesus Christus. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Und das ist ein ganz konkreter Schritt. Wenn wir darüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat, wie viel er uns vergeben hat, wie sehr er uns geliebt hat, wie können wir zurückhalten? Und wirklich, das muss praktisch werden. Es ist eine gute Chance, dass Menschen heute hier sind, die Unversöhnlichkeit mit sich rumtragen. Es muss konkret werden. Fangen wir damit an, während wir Abendmahl feiern, das im Herrn hinzulegen. Und diese Entscheidung im Herzen zu treffen. Gott, diese Unversöhnlichkeit als Sünde zu bekennen. Und diese Entscheidung zu treffen, oh ja Gott, ich werde Versöhnung suchen. Wenn ich heute nach Hause gehe, ich mache den Anruf. schaue vorbei bei der Person. Und ich suche Versöhnung wegen dir, weil ich dich liebe, Jesus. Und weil du mir so viel vergeben hast. Weißt du, was Gott will, dass du frei bist? Frei. Bitterkeit bindet, Bitterkeit zerstört. Gott will dich frei machen heute Morgen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Und Vater, es ist überführend, diese konkreten Dinge anzusehen, wo du wirklich von Vater zu Sohn oder Tochter mit uns sprichst, von Auge zu Auge, von Herz zu Herz. Vater, wir bitten dich, dass du uns frei machst von Habsucht, von Lüge, von Bitterkeit. Hilf uns, aufbauend zu sein, ermutigend zu sein. Hilf uns nicht zu stehlen, Vater. Und vor allem hilf uns zu vergeben. Ich bete darum, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, wenn wir uns bildlich vor Augen halten, wie sehr du uns geliebt hast. Und was Jesus wirklich für uns getan hat, dass er sich brechen hat lassen für uns. Und wenn wir diese Vergebung in Anspruch nehmen, für diese konkreten Dinge, Vater, dann bitte ich, setz uns frei von diesen Dingen. Setz uns frei von, mach uns frei von Unversöhnlichkeit, von Habsucht, Herr. Du hast es gegeben, du hast alles gegeben, um uns zu erlösen. Und du hast uns vergeben. Und ich bitte besonders, Vater, wenn jemand hier ist, der nicht versöhnt ist, dann bitte ich, dass diese Abendmahlszeit eine Zeit ist, wo sie frei werden davon, wo Entscheidungen getroffen werden. Jesus hat gesagt, Versöhnung ist sogar wichtiger als Gottesdienst. Wir bitten dich um echte Freiheit. Wir bitten dich, dass du uns begegnest. Und Herr, wir bekennen dir. Aus eigener Kraft können wir ganz sicher nicht gegen unsere Gefühle handeln, diese Entscheidungen umzusetzen. Aber wir wissen, du gibst uns immer die Kraft, deinen Willen zu tun. Wir können auf den Beistand deines Heiligen Geistes, auf deine Zurüstung hoffen und da fest damit rechnen. Wir danken dir, dass wir jetzt diese Zeit nehmen dürfen und an dich denken dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns frei machst und dass du uns einhüllst in deine Liebe. Danke, dass wir so geliebt sind und so sicher sind in dir. Weil du gewillt hast, alles für uns zu geben. Lass uns mehr verstehen, deine Liebe und deine Vergebung. Darum bitten wir dich in Jesu Namen, Vater. Amen. Markus wird ein Lied spielen, ich werde das Abendmahl austeilen und nehmen uns dann einfach eine kurze Zeit, wo wir still sind und wo wir persönlich Zeit mit Gott verbringen. Vielleicht kannst du irgendwie instrumental ein bisschen spielen dazu und dann vielleicht noch so ein Lobpreislied. Und wenn immer ihr besprecht diese Dinge mit dem Herrn, mit Jesus, während wir dieses Zeichen für seinen gebrochenen Leib und sein Blut für uns in den Händen halten. Und uns das bildlich vor Augen halten, wie sehr er uns geliebt hat und was er für uns getan hat. Wir haben außenrum wieder Traubensaft, wie immer, innen Wein. Und dann, wenn immer ihr im Herzen bereit seid, wie in diesem letzten Lied, dann feiert Abendmahl. Und macht es konkret, legt es dem Herrn wirklich konkret diese Dinge hin. Trefft diese Entscheidungen, ja, ich will das loslassen, das muss raus, ich bekenne das. Aber ich nehme auch deine Vergebung in Anspruch dafür. Und ich kann gestärkt und mit deiner Kraft diese Person anrufen, gegen die ich was halte, und mich versöhnen. Gott ist wunderbar, Gott will uns frei machen. So lass uns mit Zuversicht zu ihm kommen. Thank you.